Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Klagelieder von Samuel Koch.
Klagelieder 1, Vers 8. Jerusalem hat große Schuld auf sich geladen. Nun schüttelt man den Kopf über sie. Die sie früher verehrten, verachten sie jetzt, weil sie nackt und hilflos vor ihnen liegt. Sie aber stöhnt vor lauter Scham und vergräbt ihr Gesicht in den Händen. Sie hat ihre Kleider mit Sünde beschmutzt und die Folgen ihres Tuns nicht bedacht. Nun ist sie furchtbar tief gefallen und keiner ist da, der sie tröstet. Ach Herr, fleht sie, sieh mein Elend an und hör doch, wie die Feinde prahlen. So, jetzt endlich nimmt das Ganze mal eine konstruktive Richtung an, wie ich denke. Typisch für uns Menschen, wenn wir komplett am Limit sind, wenn gar nichts mehr geht, wie wir hier in den Versen sehen, und keiner da ist, der uns tröstet, dann fangen wir an, über uns hinauszudenken, transzendental zu denken. Ich muss an meinen Kompaniechef denken, der zur Zeit meines Wehrdienstes erzählt hat, dass er im Schützengraben im Kosovo gemeinsam mit den Kameraden lag und dort viele von ihnen Todesängste hatten unter Beschuss und ganz unabhängig davon, ob sie eine gute Beziehung zur Mama hatten oder nicht, ob sie an Gott glauben oder nicht, im Angesicht des Todes winseln, flehen oder rufen die Leute, die sonst so tapferen Soldaten, genau nach diesen beiden Namen, entweder nach Mama oder nach Gott. Doch diese machten sich über sie her und raubten all ihre kostbaren Schätze. Ja, Jerusalem musste sogar mit ansehen, wie Fremde in den heiligen Tempel eindrangen. Dabei hatte Gott ihnen verboten, den Ort zu betreten, wo sich seine Gemeinde versammelt. Raubten all ihre Schätze. Ein Satz, der mich erschüttert und gleichzeitig an einen anderen Satz erinnert, der in meiner größten Wehklage, Leidenszeit ein Schlüssel war, nämlich aus Matthäus 6, Vers 21, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich will jetzt nicht sagen, juhu, freu dich, wenn dir was geraubt wird, was dir lieb und teuer war, aber ich kann sagen, dass es in meinem Fall dazu gedient hat, zu hinterfragen, was sollte mir lieb und teuer sein und wo ich laut Matthäus 6, Vers 19 Schätze im Himmel sammeln kann, statt hier auf der Erde. Klagelieder 1, Vers 11. Das Volk läuft seufzend umher auf der Suche nach einem Stück Brot. Sie geben all ihr Hab und Gut, nur um am Leben zu bleiben. Jerusalem fleht, Herr, sieh mich an, ich werde von allen verachtet. Also ich denke mal, der Adressat des Flehens und des Betens ist schon eine gute Richtung, aber die Art und Weise halte ich noch für fragwürdig, wenn es hier zum Beispiel heißt, sieh mich an, ich werde von allen verachtet. Wie oft oder vielleicht sogar meistens versuchen wir unseren Wert und unsere Anerkennung in Verbindung mit anderen Menschen zu suchen und freuen uns auf der einen Seite, wenn andere Menschen uns liken und achten und leiden darunter, wenn uns andere missachten oder, wie es hier steht, verachten. Ich weiß, steile These, aber sollte nicht unsere Achtung, unser Wert und unsere Würde unabhängig davon sein, wie uns andere Menschen sehen? Was sie über uns denken oder fühlen? Dürfen wir uns nicht geachtet und wertvoll fühlen, egal was die anderen denken? Ihr Fremden, geht nicht einfach an mir vorbei. Bleibt doch stehen und schaut mich an. Lässt euch dieser Anblick etwa kalt? Gibt es denn ein größeres Leid als meines? Ich weiß, der Herr hat es mir zugefügt. Sein glühender Zorn hat mich getroffen. Und wieder sucht der Wehklagende nicht nur beim nächsten Menschen, sondern bei fremden Menschen. An dieser Stelle einer meiner Lieblingsverse, wahrscheinlich nicht zum letzten Mal erwähnt und gerade aus meinem Mund sehr paradox, weil ich mich täglich auf Menschen verlasse und zusätzlich absurd vor dem Hintergrund, dass ich oft als Mutmacher beschimpft werde. Also fühl dich ermutigt mit dem Vers aus Psalm 60, Vers 13, wer sich auf Menschen verlässt, ist verlassen. Beim nächsten Vers bin ich auch nach tieferer Recherche nicht ganz sicher, ob es sich bei der Beschreibung des Autors um ein Gefühl, also eine interpretierbare Wahrnehmung, oder aber um eine Falschgebung handelt. Ein bisschen wirkt es für mich wie eine Unterstellung, aber vielleicht will ich es mir auch schönreden. Ich lese mal den, wie ich gleichzeitig finde, sehr lyrisch, anschaulich, schönen Vers. Er ließ Feuer vom Himmel auf mich fallen, das in meinem Inneren wütete. Er hat mir eine Falle gestellt und mich zu Boden geworfen. Er hat mich völlig zugrunde gerichtet. Endlos sieche ich nun dahin. Schwer lasten meine Sünden auf mir wie ein Joch, das der Herr mir aufgebürdet hat. Nochmal ein kurzer Einschub, bevor wir in diesem Kapitel auf die Zielgerade biegen, weil ich mich unabhängig der Klagelieder viel mit dem Joch auseinandergesetzt habe und in Phasen, in welchen ich komplett am Limit war oder bin, geplagt von Schmerzattacken, keine Luft bekommend, um Hilfe rufend und so weiter, zu Gott gerufen habe, von wegen, dein Joch ist leicht. Dein Joch ist ganz und gar nicht leicht. Auch deshalb habe ich mich also in der Vergangenheit etwas näher mit dem Joch beschäftigt. Ursprünglich dient ein Joch den Zugtieren dabei, Schweres leichter zu ziehen und gut verteilt auf den Schultern tragen zu können und üblicherweise auch immer ein erfahrenes Zugtier gemeinsam mit einem unerfahrenen Tier, also nicht allein. Wenn also Jesus in Matthäus 11, Vers 30 sagt, mein Joch ist leicht, dann möchte ich darauf vertrauen und glauben, dass er damit auch sein Joch meint, bei dem immer noch Last auf den Schultern liegt und vielleicht auch schmerzt, aber wir müssen die Last nicht allein schleppen. Vielleicht drohen wir darunter zusammenzubrechen, wenn wir uns nicht sein Joch, sondern unserem eigenen, selbstgewählten oder von anderen Menschen auferlegtem Joch unterjochen. Daher auch meine Unterstellung, dass es sich im weiteren Text um eine Unterstellung handelt, also eine Unterstellung von dem Schreibenden an Gott. Er legt es auf meinen Nacken und ich brach darunter zusammen. Dann übergab er mich an die Feinde, gegen die ich nichts ausrichten konnte. Vernichtet hat er meine besten Soldaten, die ich bei mir hatte, um mich zu schützen. Er hat die Feinde zu einem Schlachtfest geladen, um unsere jungen Männer niederzumetzeln. Der Herr hat das Volk von Juda zertreten, so wie man Trauben in der Kälte zerstampft. Nicht schön für die Trauben, aber mit dieser Prozedur wird ja aus ihrem Saft Wein, nicht wahr? Darüber muss ich bitterlich weinen. Die Tränen verschleiern mir die Augen, denn ich habe keinen bei mir, der mich tröstet, niemand, der mir wieder Mut zuspricht. Meine Kinder sind ihrem Schicksal ausgeliefert. Der Feind hat uns alle in seiner Gewalt. Verzweifelt streckt Zion ihre Hände aus, doch keiner ist da, der sie tröstet. Der Herr hat Israels Feinde von allen Seiten herbeigerufen. Sie stürmen gegen die Nachkommen von Jakob heran. Voller Abscheu blicken sie auf Jerusalem. Die Stadt ist für sie zum Schandfleck geworden. So, Achtung, jetzt ein vermeintlich krasse Selbsterkenntnis. Zu Recht hat der Herr mich bestraft, denn, vermeintliche Wurzel des Übels, ich habe mich seinen Geboten widersetzt. All ihr anderen Völker, hört her, seht doch, wie groß mein Schmerz ist. Die Mädchen und die jungen Männer, sie wurden als Gefangene verschleppt. Ich rief nach meinen einstigen Liebhabern, aber sie haben mich alle im Stich gelassen. Meine Priester und die führenden Männer sind mitten in der Stadt zusammengebrochen. Mit letzter Kraft suchten sie nach Nahrung, um sich am Leben zu halten. Ach Herr, sieh doch, wie verzweifelt ich bin. In mir wühlt der Schmerz. Mir bricht das Herz, wenn ich daran denke, wie ich mich gegen dich aufgelehnt habe. Draußen raubte das Schwert mir meine Kinder und drinne raffte die Seuche die dahin. Man hört mich seufzen, doch keiner tröstet mich. Stattdessen jubeln meine Feinde, wenn sie erfahren, welches Unglück du über mich gebracht hast. Doch wenn dein Gerichtstag kommt, den du seit langem angekündigt hast, dann wird es ihnen ergehen wie mir. Im Grunde möchte ich jetzt gar nicht den Textfluss unterbrechen, weil ich auch spätestens hier merke, wie sehr ich diesen alten, antiken Text feiere. Aber noch ein kleiner letzter Einwurf zum Stichwort der Gerichtstag. Das Gericht, außer beim Essen, ist ja oft negativ besetzt, aber als Erinnerung im Grunde da, um Recht zu sprechen, die Dinge richtig zu stellen. Niemand von uns, unterstelle ich mal, mag Ungerechtigkeit. Folglich mögen wir alle Gerechtigkeit, also auch den Tag des Gerichts. Sei denn natürlich, wir sind nicht im Recht, dann wird's unbequem. Und in dem Zusammenhang könnte man in den letzten Zeilen der Klagelieder 1, die ich jetzt dann auch gleich weiter unkommentiert zu Ende lese, heraushören, dass der Autor die grausamen Taten seiner Feinde mit seinen eigenen vergleicht und damit nicht nur indirekt darauf hinweist, dass sein Leiden nur fair oder gar gerecht ist. Zieh sie zur Rechenschaft für all ihre Bosheit. Vergelte ihnen ihre grausamen Taten, so wie du es auch mit mir getan hast, als du mich für meine Schuld bestraftest. Denn ich seufze ohne Ende. Der Kummer macht mich krank.